Und es ist gut, wenn man fokussierte oder wenn man ein bisschen vorbereitete Gespräche hat, ja, dass man die Gesprächszeit nutzt und ja, sich fokussieren kann und die richtigen Fragen auch stellen kann, ne, dem Arzt. Und das entlastet dann eben auch den Arzt und die Ärztin, wenn man sozusagen weiß, worüber man redet, beide Seiten.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst. Dieser Podcast und Videocast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Experten, die jetzt schon Technologie in die Patientenversorgung bringen wollen und es bereits machen. Und einer davon ist der ärztliche Kollege, der Privatdozent Dr. Thomas Elter. Er ist klinischer Onkologe, er sagt selbst Qualitätsenthusiast und Founder und Chief Medical Officer von OncoHealth. Gemeinsam mit seiner Geschäftsführerin sprechen wir intensiv mit ganz viel Enthusiasmus, Freude und auch Interesse über die Onco-App, die sie entwickelt haben in den letzten Jahren für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs, und zwar dem nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom. Sie sind und sie haben sich zum Ziel gesetzt, eine digitale Gesundheitsanwendung zu werden und sind auf dem Weg dorthin und gerade in der heißen Studienphase. Darüber sprechen wir aber auch, welche Vorteile diese Onco-App für Patientinnen und Patienten hat und natürlich auch für uns Kolleginnen und Kollegen. Das hört ihr in dieser Folge. Ganz viele sehr gute Erkenntnisse aus unserem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich ganz besonders, heute die Ann Karnstedt bei mir zu Gast zu haben und den Herrn Dr. Thomas Elter. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Danke dir.
Möchtet ihr euch nochmal bitte selbst vorstellen? Wer seid ihr und was macht ihr? Ann, möchtest du gerne anfangen?
Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin die Ann. Ich bin CEO bei OncoHealth. Bin mittlerweile seit 3,5, fast 4 Jahren im Unternehmen. Komme ursprünglich nicht aus dem Healthcare-Bereich, sondern habe lange Zeit im Medienbereich gearbeitet. Habe da schon 2 Unternehmen auch mitgegründet, dann nochmal gewechselt, habe ein eigenes Unternehmen im Bereich E-Commerce und individualisierbares Design dann 10 Jahre lang geführt, ja, und bin dann irgendwann zu dem Team von Thomas und dem Rest gestoßen und mittlerweile sehr, sehr glücklich.
In einer ganz anderen Welt, ne?
In einer ganz anderen Welt. Es war tatsächlich auch eine ganz schöne Herausforderung. Ich hatte schon immer ein bisschen Kontakt dazu. Meine ganze restliche Familie, die sind alle Ärzte, Ärztinnen. Ja. Das ist im Verhaltensbereich. Deswegen, ich kannte das schon alles, aber war das schwarze Schaf, das die Welt zu lernen. Und bin dann in den Bereich gegangen. Und also nein, das ist wirklich, war viel Umstellung und ich habe sehr schnell sehr viel gelernt, aber macht riesig Spaß und ist super, super spannend, sehr interessant und ist natürlich auch so, während alle den Purpose suchen, haben wir den schon mitgebucht von vornherein sozusagen, was auch tatsächlich hilft.
Definitiv, und wir haben es gerade vorab gesagt, es brauchen beide Welten sich einander und ja, eine kann ich und den anderen. Und deswegen freue ich mich jetzt über Thomas. Thomas.
Ja, danke dir. Bin seit über 20 Jahren Hämato-Onkologe an der Uni in Köln. Mhm. Und habe dort die ersten 10 Jahre hauptsächlich eigentlich mit Leukämie-Patienten verbracht und habe dann 2010 rum plötzlich einen Kassensitz gekriegt bei uns in der Uniklinik, ja, und dann ein ganz anderes Kollektiv gehabt von Menschen, also Darmkrebs, Lungenkrebs, also ganz, ganz andere Erkrankungen, ja, und weil ich zwar vorher ziemlich gut war in dem, was ich gemacht habe mit Leukämie-Patientinnen und Patienten, da hatte ich plötzlich die Sorge, was falsch zu machen, ja, weil das kann ich mir vorstellen, es geht sehr schnell in der Praxis, ja. Also man hat plötzlich ganz viele Patienten ganz schnell hintereinander. Das war der damals 2010, 11 rum der Anschub, eine App rauszubringen für mich erstmal, um möglichst schnell zu realisieren, was ist die richtige Versorgung. Also das war dann eine Ärzte-App, Easy Oncology. Und aus der
die hast du auch schon entwickelt. diese Easy Oncology.
Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt so die meistverwendete, also ein Standardwerk Onkologie in Deutschland, so mit vielen, vielen, vielen Beteiligten. Ne? Und das, nachdem ich so, also man ist ja nie sicher, dass das alles gut ist, was man macht, ne? Muss ja immer da eigentlich dranbleiben. Mit der Erfahrung in der Praxis habe ich dann aber auch gesehen, verdammt, es passieren verdammt viele Fehler trotzdem, ja, die man in der, also mal als Zweitmeinung sieht, in der Versorgung sieht, ne, bei verlaufenden Patienten sieht. Und da kam dann die
Fehler
Frage.
Fehler in der Medikation? Fehler in der
Medikation? Ja, es gibt tausende Fehler, ne, also Medikation, falsche Therapie, falsche Diagnostik, falsches Gespräch, ja. Also man kann ja echt, also das dann, muss völlig aufpassen, was man sagt, ne? Weil jedes Wort, was man sagt, ja natürlich auch irgendwo wiederhalten. Ne? Und war damals die Frage, wie kann man denn die Qualität, die wir versuchen, in die ärztliche Versorgung zu bringen, auf die Patientenseite bringen? Also auch die Patienten darüber zu informieren, ne? Dass, oder Alert zu machen oder in die Lage zu versetzen, ne? auf dem holprigen Weg oder auf dem Weg, der die Versorgung geht, so, ich sag mal, die Stolpersteine zu erkennen. Und das war dann die Idee für Onco, die vor, ja, ich glaube, 4 Jahren mittlerweile kam, so in Entwicklung. Und das ist vielleicht so, dass grundsätzlich meinen Kassensitz habe ich wohlgemerkt wieder abgegeben, ja, zugunsten dieser Aktivitäten. Aber ich bin immer noch an der Klinik und schaue mir Patienten eigentlich aus der ganzen Welt an mit komplizierten Situationen. Das war so.
Heißt das, dass du, haben die Patienten, sind die zu dir gekommen und du hast den Bedarf gespürt oder sie haben es dir artikuliert, so, ich möchte das jetzt besser verstehen, ich will jetzt eine Zweitmeinung, ich bin damit unzufrieden? Oder war das eher so, dass du dachtest, oh nee, das reicht mir irgendwie nicht auf dem Stand, wo die sind, ich muss immer wieder redundant die gleichen Dinge erzählen und die sind halt überhaupt nicht informiert? Oder war das so eine Mischung aus beidem?
Vieles, ne? Fehlervermeidung, aber auch ein Punkt ist sicherlich, wenn man Menschen vor sich hat und man weiß, man hat nur eine gewisse Zeit fürs Gespräch, ja, weil jeder sein anderes auch irgendwie Zeit hat, muss man versuchen, in diesem Gespräch möglichst die richtigen Sachen zu sagen über die Situation, ja. Und wie häufig ist das, dass da Menschen vor einem sitzen, die ganz viel Google-Wissen oder so sonstiges Wissen haben, wo man dann erstmal eigentlich die größten Teil der Zeit wegsortiert, bis man sozusagen an dem Punkt ist, wo es eigentlich relevant ist, weil ich ja sozusagen aus Erfahrung weiß, was ist als nächstes, worüber müssen wir reden, worauf müssen wir aufpassen. Und die Erfahrung zu dem, dass wenn Gespräche lange dauern, da irgendwann kommt eh nichts mehr an, das ist wie wenn ich mit dem Steuerberater spreche, ja, oder
klar.
Eine Situation, ja, wo ich alles nicht verstehe auch, ne? Und wir hatten damals in der Praxis schon ein Modell, dass wir nach den Gesprächen, die Ärzte geführt haben, Aufklärung zum Beispiel, ne, über Therapien oder die Erkrankung, dass wir die versucht haben, wieder aufzufangen oder nochmal aufzufangen, über das Pflegeteam, ne, die sehr erfahrenen Schwestern, und dass sie nochmal Gespräche kriegen. Und das ist auch ein bisschen die Erfahrung, die ich aus den Zweitmeinungen habe. Ne? Wenn ich dann Patienten habe, Patientinnen, die mit speziellen Fragen kamen oder sich, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Wenn ich das erklärt habe, dann habe ich auch gehört, oh, Herr Doktor, sind der erste Arzt, der mir es richtig erklärt hat. Ne? Und ich habe dann gesagt, also kann es sein, dass ich der dritte Arzt bin, der Ihnen das erklärt hat. Ne? Man sieht, stimmt. Ne? Das heißt, ich bin ja nicht besser als die anderen, ne? Aber die Information muss halt häufig wiederholt werden und mal auf die Weise, mal auf die andere Weise. Und das versuchen wir halt auch mit abzubilden. Plus eben, wie gesagt, die Versorgung ist halt nicht überall gleich gut. Und ich habe den wirklichen Luxus, dass wir an einer großen Klinik uns einen Teil des Spektrums anschauen, ja, der verschiedenen Erkrankungen. Also ich sehe keine Brustkrebspatientin, ich sehe keine Prostatakarzinompatienten. Ja. Ich habe also einen ganz anderen Fokus. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre als Arzt verantwortlich für ein Einzugsgebiet von vielleicht 140.000 Menschen, ja, gibt viele Patienten, die das haben, und ich muss dann alles machen, ja, von Hodenkrebs, Brustkrebs mit irgendwelchen Blutbildabklärungen, ich wüsste gar nicht, also eigentlich müsste ich die Hälfte der Zeit, die ich arbeite, nutzen, um mich fortzubilden, ja, weil die Onkologie sich so rasant verändert hat. Und das sage ich also nicht nur, weil es jeder sagt, sondern als ich angefangen habe, war Onkologie so ein Fach für Phlegmatiker, da hat sich nichts getan. Alle 5 Jahre, ja, kam eine neue Chemotherapie oder eine Änderung der Chemotherapie, da man ja auch gar nicht verstanden hat, wie man die behandelt. Also man hat ja also die Idee in der medizinischen Onkologie ist, ich vergift einen Patienten gezielt, ungezielt, und hoffe, dann geht der Tumor weg. Ja, das ist ja im Prinzip mittelalterlich. Ne? So, das Verständnis dieser Behandlung ist ja immens gewachsen. Ne? Gezielte Ansätze, Immuntherapien. Und jetzt explodiert das Wissen. Das macht doch viel mehr Spaß und viel mehr Erfolge natürlich. Ne? Aber wie kommt man da hinterher? Wenn ich schon in einem Fach, ja, wenn ich nur Lungenkrebs nehme, also zusehen muss, dass ich alles schaffe aufzunehmen an Neuigkeiten. Ne?
Also gar nicht
mehr. Bin ich froh, dass ich nur einen kleinen Bereich habe. Ja,
sag mal so. Ja, ja, also ja, ich glaube, da das geht vielen so. Ich glaube, in jedem Fach, wo man eigentlich gar nicht mehr mit den gar nicht so viel lesen kann, sich so früh fortbilden kann, wie neue Informationen oder neue Erkenntnisse da sind.
Und wie ja. weiß der Patient oder die Patientin, ob der Arzt die Ahnung hat, ja? Und genau. Also ich habe zu viele Beispiele leider, die einfach zeigen, dass es bei Weitem nicht gut läuft, ja? Also dramatische Beispiele auch, ja?
Okay, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, auch ein sehr heißes Thema. Wie ist die Transparenz und wie wollen wir sozusagen überhaupt feststellen, wie gut oder nicht gut ein Kollege oder Kollegin behandelt? Aber darum wollen wir ja auch unsere Patienten mehr empowern. Und das war ja auch oder ist ja auch dein Ansatz. Also, so wie ich schon gehört habe, OncoHealth ist ein Programm für Patienten mit Lungenkrebs. Für wen ganz genau und was finden wir in diesem Programm, was ja gerade so, wie ihr ja mir vorab beschrieben habt, auf dem Weg zu einer digitalen Gesundheitsanwendung seid und ihr gerade euch in der Studienphase befindet. Bevor wir zu der Studie kommen, erstmal ein bisschen, was für wen ist es genau, für welche Indikation und was finden die Kolleginnen und Kollegen dort in der Anwendung, also was sind die Vorteile für die ärztlichen Kollegen erstmal, wenn sie mit ihrem Patienten diese Anwendung nutzen?
Vielleicht teilen wir die Antwort auf.
Ja, teilt euch auf.
Ja, und wir müssen vor allen Dingen, glaube ich, einmal kurz erklären. Das muss man einmal am Anfang. Wir haben ja, also OncoHealth hat ja nicht nur eine Anwendung, die jetzt gerade für Patienten und Patientinnen mit Lungenkrebs auf dem Markt ist, sondern die Easy Oncology App, von der Thomas gerade schon gesprochen hat, für Ärzte und Ärztinnen oder also alle Healthcare Professionals im Onkologiebereich, die machen wir auch immer noch und decken damit 84% aller soliden Tumore ab. Die ist nach wie vor auf dem Markt, die wird nach wie vor von uns weitergeführt. Es gibt auch noch ein drittes Projekt, das wird jetzt kompliziert, das mal beiseite. Das ist im Prinzip also ähnlich gedacht, aber für in die Einspielung in Tumorboard-Konferenzen, also Therapieempfehlungen, Unterstützung von Tumorboard-Konferenzen. Und dann gibt es als drittes eben Onco, die Onco-App für Patienten und Patientinnen. Jetzt erstmal nur für NSCLC-Patienten, wird aber auch, also ist angedacht, dass wir das zukünftig ausweiten, im Moment aber erstmal nur NSCLC.
Okay.
Ja, wie war die Frage? Da waren ein paar Fragen. Also zum einen, warum haben wir uns Patienten mit Lungenkrebs und speziell dem nicht kleinzelligen Lungenkrebs rausgenommen? Das ist eigentlich tatsächlich ein statistisches Prinzip dahinter, was wir uns erstmal überlegt haben. Wir haben gesagt, wenn wir in der Onkologie eine App rausgeben, wollen wir eigentlich das hehre Ziel haben, Überlebenseffekt zu haben. Ja? Mhm. Und einen Überlebenseffekt erreicht man oder kann man vor allen Dingen nachweisen bei Erkrankungen, die häufig falsch behandelt werden, ja? Die leider dann auch schnell zum Tode führen, wenn sie falsch behandelt werden, und die häufig vorkommen. Und wir uns damit auskennen, ja. Und in dieser Konstellation bleibt dann der nicht kleinzellige Lungenkrebs übrig. Und das erstmal jetzt darum, warum diese Auswahl Lungenkrebspatienten, Patientinnen. Und so für die Ärzte, wie gesagt, wenn wir von den falsch behandelten Patienten, sprechen, da gibt es immer noch die gut behandelt werden, ja. Das ist ja der größere Teil zum Glück. Und da sind wir wieder in der klinischen Realität, die Hoffnung zu haben, dass Menschen, also besser informierte Patienten laufen besser durch die klinische Versorgung, ne? Aus der Nebenwirkung wissen sie sich zu melden oder zu reagieren, dass vielleicht was nicht Schlimmes ist. Und es ist gut, wenn man fokussierte oder wenn man ein bisschen vorbereitete Gespräche hat, ja, dass man die Gesprächszeit nutzt und sich fokussieren kann und die richtigen Fragen auch stellen kann, ne, dem Arzt. Und das entlastet dann eben auch den Arzt und die Ärztin, ja, wenn man sozusagen weiß, worüber man redet, beide Seiten.
Und es geht im Grunde darum, dass wir die Patienten und Patientinnen ja enablen, überhaupt erstmal ihre Erkrankung wirklich zu verstehen. Also gerade, ne, Thomas hat das ja vorhin schon erzählt, in dem Bereich, wo so viele neue diagnostische Verfahren gibt, neue Therapien etc. etc. mit Begriffen, die ja auch für Patienten und Patienten ganz, ganz schwer häufig zu verstehen sind. Das fängt ja wirklich schon damit an, dass sich viele dann auch nicht trauen, im Arztgespräch überhaupt zu fragen, was bedeutet denn eine Bronchoskopie und was ist denn PET-CT? Und im Zweifel fragen sie es, gehen aber raus, und wenn man sie es 10 Minuten schlägt, haben sie es wahrscheinlich dann entweder doch nicht richtig verstanden oder auch wieder vergessen aufgrund der ganzen Informationen. Und was wir mit der Onco-App tun, ist ja genau diese Informationen immer wieder in sehr kleinen Einheiten. Dann geht das irgendwann, wenn man möchte, kann man sich mehr dazu durchlesen, erweitert dazu durchlesen, etc. etc. Und sie kommen auch immer zum richtigen Zeitpunkt. Also sie kommen immer dann, diese Informationen, wenn der Patient oder die Patientin sie auch braucht. Das heißt, das ist nicht alles auf einmal und dann ist es wieder weg, sondern es ist immer spezifisch auf den Behandlungspfad angepasst. Und das stärkt natürlich zum einen das Verständnis, das hilft, die Therapie nachvollziehen zu können. Es gibt ja auch genug Studien, die belegen, dass eben genau das dann auch die Therapieadhärenz steigert. Und da gibt es ja wiederum auch viele Zahlen, die belegen, dass die nicht immer unbedingt gut ist, wenn die Patientin eben nicht involviert sind in das, was mit ihnen passiert, und sie das Gefühl haben, dass das alles so von außen kommt und sie eigentlich nur mitmachen, weil sie keine andere Wahl haben, so um's drastisch darzustellen. Und es hilft natürlich auch, den Patienten und Patientinnen überhaupt aktiv mitentscheiden zu können. Es ist ja nicht immer klar, welche Therapie jetzt gemacht werden soll, sondern es gibt ja da ganz viele Unterschiede, auch angepasst an die Lebenssituation, unterschiedliche Nebenwirkungen, Härtestufen, und da werden die PatientInnen ja auch gefragt, und sie können sich ja gar kein Urteil darüber erlauben, wenn sie das nicht wissen. Insofern versuchen wir auf der einen Seite eben Patienten zu enablen und damit aber die Ärzte und Ärztinnen zu entlasten, dass sie weniger erklären müssen.
Mhm. Gut, 2 Fragen. Erstmal vielen Dank dafür. Ich habe mir die Anwendung vorab auch angesehen und ich finde es sehr schön, dass ihr begleitet ja sozusagen den Patienten in seiner ganzen Therapie, wie es anfängt und auch die Termine, wann er wieder vorstellig werden muss, erinnert ihn daran, ne? Also wie so ein, ja, wie so ein Begleiter oder Begleiterin an der Seite. Wie nehmen die Patientinnen und Patienten das an, die momentan in der Studie damit sozusagen konfrontiert werden? Ich kann mir vorstellen, da sind die einen, die sagen, oh, endlich, und ich fühle mich jetzt nicht so alleine, da fühle ich mich sicher und das gibt ihnen Halt. Und dann weiß ich aus vielen Erfahrungen auch, dass es durchaus ja Menschen gibt, die eher sagen, ich möchte gar nicht mich da so aktuell mit konfrontieren. Was ist da so eure Erfahrung?
Es ist genau wie du sagst. Also es ist, ich glaube, man kann keine einfache Antwort auf diese Frage geben, sondern also beim Lungenkrebs befinden wir uns erstmal in einer relativ alten Zielgruppe, wenn wir jetzt von so digitalen Produkten sprechen. Wir sind bei 65 plus eher angesiedelt. Mhm. Es gibt eine zunehmende Gruppe auch jüngerer Patienten und Patientinnen, auch viele Nie- und Nichtraucher, die zum Beispiel ganz anders daran gehen, ein viel höheres Informationsbedürfnis haben, die auch alle Infos zu neuesten Studien und Zulassungen und so weiter haben, wollen sich ganz aktiv mit dem Thema auseinandersetzen.
Klar.
Und dann gibt es auf der anderen Seite auch genauso die, die du erwähnt hast, die im Prinzip sagen, nee, das will ich alles gar nicht wissen, mein Arzt oder meine Ärztin, die machen das schon. Ich will auch gar keine zweite Meinung hören, ich will auch darüber nichts lesen. Mir soll einfach nur einer sagen, welche Tablette ich morgen früh nehmen soll, so ungefähr. Ja, also so, das gibt's alles. Und dann gibt es ja auch noch ganz viele soziodemografische und ökonomische Faktoren. Also wir haben zum Beispiel je nach Zentrum, mit dem wir zusammenarbeiten, oder Praxis, mit der wir zusammenarbeiten, auch teilweise einfach Sprachprobleme. Ja, wir haben ein Zentrum in Offenbach. Da ist einfach, da ist ganz viel das Problem, dass die Texte dann auch gar nicht. nicht versteht.
Aber gibt es euch auch in unterschiedlichen Sprachen die Anwendung?
Nee, noch nicht. Also wir denken tatsächlich darüber nach. Und es gibt ja auch solche Programme, die das explizit unterstützen, genau sowas auch dann zur Verfügung zu stellen. Da sind wir im Moment noch nicht. Das schaffen wir also von den Kapazitäten, die wir haben, einfach nicht mit dem Team.
Ja.
Würden wir aber gerne, wäre toll, ja, um das zur Verfügung zu stellen. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, man kann, genauso wie man nicht die eine Schokolade machen kann, die allen schmeckt,
klar.
muss man sich auch ein bisschen davon verabschieden, eine digitale Anwendung zu machen, die allen gerecht wird. So, das wird nicht funktionieren.
Ich sag's mal andersrum. Also gehen wir mal von dem Bedürfnis aus, dass ein Mensch Angst hat und hofft, dass alles richtig läuft.
Ja.
So, ne? Und da und das findet sich ja in jedem intellektuellen Spektrum. Ne? Also das Interesse am Überleben, so an Nummer eins. Ne? Und gibt eben auch welche, wo es nicht so ist. Ne? Wirklich. Also ist ja erstaunlich so. Und das ist ja die Kunst, was bisher unkonkret ist. Wie funktioniert denn die App eigentlich? Ja. Also wir versuchen ja möglichst mit einfachen Fragen weiterzukommen. Und die erste Frage, ja, die allererste Frage ist, wird erklärt, Lungenkrebs, was ist, und es verschiedene Varianten gibt, Formen gibt. Und wir sicherstellen müssen nochmal, dass die den nicht kleinzelligen Lungenkrebs haben. Und dann wird gefragt, haben Sie diese Erkrankung? Ja, und dann gibt es ja drei Antworten. Ja, nein und weiß nicht.
Mhm.
Und auf die Antwort weiß nicht, sagt die App, ja, ist doch wunderbar. Da haben wir doch schon ein Thema, was wir im nächsten Arztgespräch mal angehen können. Ja. Und da, da wird gesagt, Onko unterstützt Sie, ja, und stellt einen kleinen Text für den Arzt bereit. Und Sie müssen dann eigentlich nur diesen Text als Telefon dem Arzt zeigen und dann gucken wir, was der dazu sagt. Ja. Und dann wird gefragt, wann ist denn der nächste Arztgespräch? Und dann soll der Patient dann das Datum eingeben idealerweise und wird dann nochmal an dem Tag sozusagen erinnert. Denken Sie an, Onko hat einen Text vorbereitet. Und an dem Tag danach, am selben Tag, um 18 Uhr fragt er, was hat denn der Arzt gesagt? Haben Sie einen kleinzelligen Lungenkrebs? Und wenn der Patient dann sagt, ja, dann wird gesagt, ja, Glückwunsch, hat doch geklappt. Ja, so, und der Arzt steht in dem Text, Onko unterstützt ihre Patientin. Und da gibt es Unklarheiten oder ist aber nicht ganz sicher, was für eine Erkrankung es ist. Ja, dann weiß der Arzt, es gibt ja auch für den Arzt ein gutes Feedback, dass dann da noch nicht angekommen ist. Also viele Menschen denken eher Lungenmetastasen zum Beispiel, ja, irgendwoher, aber es ist der Lungenkrebs. Ne? Und so versuchen wir, die Situation individuell abzubilden und auch zeitlich mitzuschwimmen, wie so ein Putzerfisch, ja, am Hai. Und bilden weit über 2 Millionen potenzielle Pfade ab, ja, die so ein Mensch durch die Versorgung gehen könnte. Und wie gesagt, immer wenn eine Frage zu schwierig wird, wunderbar, stellen wir am nächsten Arztgespräch. Ja, und so haben sie ein Gefühl, wie wir das dann zusammenbringen. Ne? So. Und wenn mal was nicht richtig läuft, zum Beispiel, wird denn diese Untersuchung gemacht oder ist sie denn vollständig? Das sind ja schwierige Fragen, ja. Dann wird dann, könnte ein Arzt nochmal fragen, ist der kleine Text? Und deswegen ist auch die Sprachkompetenz gar nicht so wichtig. Da kann ja immer einen Text zeigen, ne? Und dann ist am Ende eine Ja- und Nein-Antwort.
Okay.
Und in diesem Text, an den Arzt steht ja manchmal auch drin, als Beispiel, also Onko ist aufgefallen, der Patient weiß nicht sicher, ob da jetzt ein PET-CT läuft. Ja?
Mhm.
So, und dann steht aber auch die Leitlinieninformationen. Leitlinien sagen zum PET-CT, ne, die Rate an nutzlosen Operationen geht dadurch um 57% runter. Mal so eine genatschte Information, also eine kleine Information, die man vielleicht also brauchen kann. Ne? Und wir gehen ja auch davon aus, dass, wie gesagt, kein Arzt bewusst Fehler macht, also seinen Patienten umbringen will, ja. Aber das Problem mit den vielen neuen Sachen, die es gibt, man weiß ja gar nicht, dass man Fehler macht. Also weder der Arzt noch der Patient.
Ja,
ja. Oder was heißt Fehler? Oder was übersieht, ne? So.
Ich rede immer gerne.
Nudging.
Ja. Finde ich richtig gut. Also, ja, also die, man ist sich nicht bewusst, dass man darüber gerade gar nichts weiß. Und dann gibt den Arzt da die Information. Ich finde das total spannend und richtig gut und wichtig. Wie reagieren die Ärzte in den Zentren darauf, dass sie sozusagen die Information so hingehalten bekommen? Wie ist so, weil wir haben auch in unserem Vorgespräch vor ein paar Wochen auch über das Thema gesprochen, dass es die einen gibt, die sagen, wow, toll, danke, das war jetzt sehr hilfreich. Das ist ja auch eine völlig veränderte Kommunikation mit den Patienten. Und dann die anderen, die sich so ein bisschen vielleicht so fremdbestimmt fühlen in dem Moment. Ich glaube, es gibt da auch beide Lager. Aber was ist da so eure Erfahrung?
ich halte mich zurück und lass mal einen Profi reden, weil meine Sicht der Dinge möglicherweise da auch einen Bias hat, ja.
Das ist nicht schlimm. Das ist natürlich jetzt auch, was ich jetzt sage, auch gebiased, weil die, mit denen wir reden, sind ja die ja. App schon also gut finden und deswegen an ihre Patienten und Patientinnen geben und ja auch wissen, was auf sie zukommt. Insofern der wirkliche Feldtest kommt ja im Prinzip erst dann, wenn jemand, ja. wo der Arzt das nicht initiiert hat, mit der App dahin geht und sagt, hier übrigens, ja, so. Aber ohne das, also lassen wir das beiseite. Ich glaube, was eine wichtige, also so Info oder für mich da sehr prägend war ein Gespräch mit einem Arzt, der sagte, naja, eigentlich ist mir das total recht, wenn ich genau diese Informationen, die dann auch für mich ja wichtig sind, weil sie ja eine Relevanz haben, weil auch ich kann ja nicht immer alles auf dem Schirm haben unter Umständen, in dem Arztgespräch mir vorlegen, weil da habe ich einen Fokus auf den Patienten, da ist es genau der richtige Moment, da will ich mich ja damit auseinandersetzen. Er hat dann gesagt, ich hätte eigentlich nur ein Problem damit, wenn mir diese Info jetzt noch um 3 plötzlich ja, über irgendein Dashboard so, ja, so ja. auf meinen Nachttisch gebeamt wird, weil also dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ist relativ stellvertretend so für die Gesamtreaktion. Also ich glaube, wenn die Ärzte sowieso schon positiv dem gegenüber eingestellt sind, weil sie auch anerkennen, dass auch sie nicht immer alles wissen und richtig machen können und sagen, hey, wenn da ein digitales Tool ist, was mir hilft, dann ist es doch super. Das macht ja auch mein Leben einfacher. Es macht es doch für uns alle besser. Dann ist es für die eigentlich völlig okay, wenn es im richtigen Moment kommt.
Ja, finde ich total spannend.
Ich sage da auch noch was zu, ja, ganz schnell, weil die App sagt ja nicht, Sie als Arzt haben einen Fehler gemacht, ja, sondern da ist eine Unklarheit. So, also da, ne, das ist nicht direktiv. Und das ist einfach das Gesprächsbedarf. Und wenn dann im Anschluss, wie gesagt, der Patient oder die Patientin wieder gefragt wird, was hat denn der oder die Ärztin dazu gesagt, ja, und jetzt sagen wir, es geht um eine wichtige Untersuchung. Und die Antwort ist, der hat mir nichts dazu gesagt, oder man braucht man nicht, ne? Also gibt das Option, ne? So. Mhm. Dann, sagen wir, aggraviert oder wird die App aktiver und sagt, also es geht um was. Das ist jetzt wirklich eine wichtige Frage, weil das ist ja, hier geht es ja um Heilung oder nicht, ne? Als Beispiel, wenn es wirklich sein könnte.
Ja, ja.
Und, oder je nach Schweregrad, ne, wird dann auch die Empfehlung geben, hier wäre es gut, zum Beispiel, denken Sie mal an eine Patientengruppe, ja, eine Selbsthilfegruppe, die Sie vielleicht in Hand nehmen kann. Ja, das als eines. Ne? Oder eben sehr gut, vielleicht mal eine zweite Meinung sich einholen zu lassen. Und was ist überhaupt ein Zentrum? Was ist ein zertifiziertes Zentrum? Ne? Hm. Was sind eigentlich bestimmte Strukturen, molekulare Testungen, ne? Netzwerk genommen für Medizin und solche Sachen. Das heißt, wir wollen ja die Menschen, die irgendwo sind, egal ob in der Fläche oder woanders, einfach dazu motivieren, wenn es nicht optimal läuft, dann doch in eine Struktur zu gehen, die davor wirklich geeignet ist. Ja? Und deswegen, also wir sehen uns ja auch als, sagen wir mal, Zuweiser in die richtigen Strukturen, ne? Mhm. Und wollen ja nur erkennen, wo ein Signal läuft nicht optimal. Ne? Aber auch nicht stärken, wo es optimal läuft. Mhm. Ne? Und das Vertrauen zum Behandler dann besser, ne? Und wir wollen vor allen Dingen keine Doppelstruktur bilden zu irgendwas, ja, sondern uns integrieren und eigentlich den Bedarf da lösen, wo er ist. Und da sehen wir durch die Kooperation, die wir mit Krankenkassen haben, ja, die Menschen, die bei uns sozusagen in der App sich bewegen, wenn wir uns das anschauen, wo in Deutschland ist das, ja, dass die Menschen da wissen, können nicht zuordnen, wer was, ne? Wir sehen nur Signale von irgendwelchen Funkschirmen meinetwegen, aber nicht wer, ja. Das ist völlig geblockt, ist ja Datenschutz alles, ne? Und da sehen wir, das ist ein Pfefferstreuer über Deutschland, ja. Das ist nicht nur Köln, nicht nur Bochum, ja, sondern das ist so Eier im Ort so und so, ja, die ich noch nie gehört habe. Und das heißt, wir erreichen die Leute in der Fläche, ja, und die Interessierten haben die Möglichkeit zu sagen, jetzt ist der Punkt, ich muss doch mal einen anderen Arzt fragen, einen anderen Ärzten.
Ja. Sehr spannend, kann ich nur so unterstützen, und ich schaue ja gerne mal auf dieses Thema Arzt-Patienten- und Technologie-Interaktion immer so ein bisschen auf einer Metaebene von oben raus. In der Vergangenheit war es ja so gewesen, in den Also jedenfalls, seitdem ich tätig bin, seit über 20 Jahren, das und so habe ich es noch gelernt. Du vielleicht auch, Thomas, dass ich der Informationsgebende war, der mit Fachinformationsgebende und nicht ist diese Rückwärtsbewegung war, also vom Patienten zu mir. Das ist ja sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, dass es neu ist, aber für den einen mehr oder für den anderen weniger. Und das verändert ja schon unsere Interaktion mit dem Patienten, unsere Kommunikation in eine richtig gute Richtung, weil alles andere ist auch gar nicht mehr machbar und umsetzbar. Aber das hat auch was natürlich eine Auswirkung auf unsere ärztliche Rolle und da dürfen wir uns weiterentwickeln. Und deswegen kann ich nur Onko da an dieser Stelle fördern. Sind denn die Onkologen Technologien und digitalen Themen offen? Was ist so euer Eindruck?
In dem Fall muss ich antworten, Anna. ich denke, die Onkologen sind natürlich und Onkologinnen nicht grundsätzlich andere Menschen als andere, ja. Aber wir haben natürlich schon einen Bereich, wo wir uns informieren müssen, weil wir sonst automatisch ins Hintertreffen gehen, ja. Also ja. Das heißt, jeder muss wissen, wo kriegt man Informationen her. Ne? Und dann ist man eigentlich automatisch bei digitalen Tools, ja, automatisch, wenn ich jetzt sozusagen, es gibt Fachbereiche, wo man sich eigentlich grundsätzlich fast foppeln muss, ja, wenn man einmal weiß, wie man das macht, ja, also schrecklicherweise. Aber wegen dem hohen Informationsbedürfnis und den vielen Menschen, die wir sterben sehen und den vielen Menschen, die wir eigentlich gerne helfen wollen, weil es auch so junge sind, ne? Junge Frauen, die gerade in der Schwangerschaftsphase sind, ne? So ich gestern noch gehabt. Also da ist man ja so motiviert, ja, und dann denkt man nicht so, ich mach das jetzt so wie schon immer, ja, sondern guckt, fragt und macht und tut.
Ja. Ja, spannend. Ich glaube auch, dass es natürlich immer der Erfolg hängt, auch natürlich von einer Diga hängt immer wieder natürlich erstmal von der Indikation der Patientengruppe, aber auch natürlich auch dem der Arztgruppe ab, die dahinter steckt und wo man sich in der Medizin eigentlich bewegt. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen über die Studie sprechen. Da seid ihr jetzt nämlich gerade. Ann, magst du da ein bisschen noch was zu erzählen? An welcher Stelle seid ihr denn jetzt so auf dem Weg zur digitalen Gesundheitsanwendung?
Ja, genau. Also wir sind ja noch auf dem Weg zur digitalen Gesundheitsanwendung. Das muss man immer noch dazu sagen. Wir haben vor, noch in diesem Jahr einzureichen, was aber natürlich auch von der Studie abhängt. Wir haben momentan eigentlich drei verschiedene Dinge laufen. Das sind zwei systematische Datenerhebungen, die hauptsächlich zum Thema Leitlinienadhärenz sind und eine klinische Studie, also eine RCT zum Thema Steigerung der Gesundheitskompetenz, die wir an mehreren Zentren durchführen. Das ist ein tougher Weg, muss man wirklich sagen. Auf ganz vielen Ebenen, weil einfach sich zum einen die Anforderungen ja stetig, ich will nicht sagen ändern, aber sagen wir, sie erhöhen sich durch das BfArM. In Teilen ändern sie sich tatsächlich auch ein bisschen, was es uns nicht einfacher macht als Hersteller, weil wir ja sowieso schon auch regulatorisch sehr, sehr viele Hürden auch auf anderen Seiten haben. Ja, siehe Übergang MDD, MDR etc. etc. Es ist auch, das muss man auch sagen, es ist auch tatsächlich nicht so einfach, für solche digitalen Themen zu rekrutieren, weil das ist auch was in den Zentren noch nicht so häufig gemacht wurde. Die sind häufig sehr, sehr erfahren mit den ganzen Pharmastudien, die dann natürlich laufen und die sind auch in diesen Strukturen integriert und so weiter. Das ist mit den digitalen Anwendungen nicht ganz so und die Ärzte und Ärztinnen haben dann häufig auch so ein bisschen Angst, dass sie dann zu lange zu viel erklären müssen, weil sie sagen, ja, dann habe ich da so einen Patienten sitzen und der fragt mich 10 Minuten lang, wie er das Ding auf sein Telefon kriegt, da habe ich keine Zeit für. Das heißt, da mussten wir schon auch in Teilen viel Aufklärungsarbeit leisten und wie man sowas auch einbinden kann. Es läuft immer besser wir kommen da auch ganz gut voran, aber wir sind einfach noch in der Thematik drin und ich glaube, das wird auch, das muss man auch sagen, sicherlich nicht leichter, je mehr von diesen Anwendungen auch in den Markt kommen und die ja alle Studien machen müssen und die Anforderungen an diese Studien werden ja auch immer größer, ne, immer größere Fallzahlen etc. Ich glaube, das wird tatsächlich noch ein spannendes Thema, wie man da zukünftig mit umgeht, auch was so, ne, das ist ja auch eine große Diskussion, wie viele Apps in so einer Indikation kann man eigentlich haben, reicht dann eine, haben die zweiten und dritten noch eine Chance, und auch so, das ist in den Studien auch nicht anders. Insofern, ja.
Also ich sehe das ja auch, ich sehe das ja auch in der Klinik, jetzt mal von der anderen Seite wieder, ich habe als Arzt die Möglichkeit, eine Studie zu wählen oder irgendeine Studie, und ich nehme die relevanten, ja. Also in der wenigen Zeit vergisst man auch, dass da noch eine Studie ist, meinetwegen, ja. Die Studie, also ich bin mit meiner lieben Kollegin Tabea Fröhlich Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Digitalisierung, unserer internistischen Onkologie. Und das heißt, diese Studien, die wir machen, sind AIO-assoziierte Studien. Und das bedeutet, dass diese Studien, also jeder Patient oder Patientin, die in seine Studie aufgenommen wird, gilt im Rahmen der Zertifizierungskriterien, die Zentren haben müssen. Das heißt, es ist eine echte Studie, die einem Zentrum oder einer Klinik, einer Praxis hilft, sozusagen die eigene Qualität zu belegen. Ja,
ja, okay.
Und versuchen also sehr viele mitzunehmen, also von Leitlinien, Verantwortlichen, Studiengruppen, ne, die mit Lungenkrebs zu tun haben, um uns in diesem Netzwerk der Menschen, die ja auch Interesse haben, dass Lungenkrebs besser behandelt wird, sozusagen nicht hier so eine Sonderrolle zu haben, sondern zu interagieren, ne?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Studienzentren oder auch die dort Tätigen, wie du schon gesagt hast, die kennen die Pharma-Studien, aber das Verständnis, wie die Technologie funktioniert und dann solche Vorbehalte sind, geht dann meine Zeit drauf, indem ich da jetzt ganz viel erkläre. Ich sage immer, für viele Kolleginnen und Kollegen ist es dann doch noch eine Blackbox, weil viele halt auch gar nicht so richtig wissen, und das ist ja so eins meiner Herzensthemen, rede ich sehr viel drüber, was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung an mich als Arzt in der Interaktion mit einer Technologie oder einer zukünftigen Liga oder einer App, bei einem Medikament, weiß ich das, ja. Das habe ich gelernt, das ist mir bekannt. Ja. Aber was ist denn jetzt eigentlich meine Rolle und wann sage ich was dazu? Also gehe ich im Follow-up, wie weit gehe ich drauf ein? Spreche ich meinen Patienten aktiv an? Frage ich ihn, wenn ich jetzt frage, na, wie ging es Ihnen damit? Dann mache ich ein Fass auf, dann dabei weiß ich, da sitzen schon 10 andere vor der Tür. Ja, deswegen habe ich mittlerweile auch solche Formulierungshilfen entwickelt, was ich wann, wo, wie sage, damit ich relativ schnell zum Punkt komme, schnell erkläre, um was geht es und wie ich auch sozusagen so ein Gespräch auffangen kann, um zum Punkt kommen kann. Das heißt, es braucht eine neue Art der Kommunikation, ärztlichen Kommunikation und Verständnis, wie bringe ich das demjenigen näher, ohne zu denken, das dauert Ewigkeiten. Und das dürfen wir neu lernen, ja.
Ja, und ich glaube auch, dass man vielleicht auch nicht erwarten kann, dass das ist ja nun auch nicht das Steckenpferd der Ärzte und Ärztinnen bisher. Insofern glaube ich schon, dass man da auch einfach unterstützen muss an ganz vielen Ärzten, die ich einfach sagen kann, so zu allem, was ihr eh schon machen müsst, ja, müsst ihr jetzt bitte auch noch totale Digital-Nerds werden und einen super Überblick über alle, die Gas haben und wie man die jetzt alle eins und so. Das heißt, ich glaube, da muss man eben auch wirklich systemisch überlegen, wie man das schaffen kann, wenn man das wirklich hinkriegen will, dieses System zu digitalisieren und da voranzukommen. Und das andere Länder machen das ja vor, also die schaffen das. Aber ich glaube, da müssen ganz viele zusammenspielen und da muss ganz viel Unterstützung und Verständnis von allen Seiten da sein. Und was ich oder wir erleben, ist, dass das ja häufig schon daran scheitert, dass überhaupt mal so dieses Grundvertrauen gegenseitig da ist, dass eigentlich alle in dem Bereich sind, um Sachen besser zu machen für Patienten und Patientinnen, sondern ganz viel so Vorbehalte da sind, dass jeder jedem irgendwie was wegnehmen oder, also so, das ist wirklich schwierig und ich glaube, da muss man eigentlich ansetzen, auch gesamtgedacht ansetzen und sagen, okay, wir müssen dieses Vertrauen stärken und wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir es schaffen, entsprechend diese Informationen auch zur Verfügung zu stellen, dass es für die sehr einfach ist, das Ganze auch anzuwenden dann von Behandlerseite.
Es muss situativ reinpassen. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich habe da jemanden vor mir, dem ich gerade gesagt habe, dass er eine Metastase im Gehirn hat, ja, und dann fängt die Ehefrau an zu weinen und dann sage, ja, also wir kümmern uns jetzt darum, dass wir wirklich schnell das in den Griff kriegen, ne? Und zum Beispiel gezielte Bestrahlung erfolgt. Das macht ja einen selber auch emotional fertig, ne? Meinst du?
Ja.
So, ich habe ja noch eine App übrigens, ja. Das, da ist ja so ein, das ist ja so ein Disrupt, ja, wo man auch so die emotionale Aufmerksamkeit dann plötzlich aufschlägt, nehmen Sie das, ja. Und wenn das jetzt eine Studie wäre, pass auf, was Ihnen jetzt helfen würde, unsere stereotaktischen Mediziner, ja, die haben also ein neues Gerät, ja. Das ist bisher unfassbar, wie gute Wirkung das hat, ja. Und die Metastasen zu behandeln, ne? Merken die Patienten gar nicht. So, dann passt, da haben wir eine Studie, ne? Ich gebe ihm das mal mit, die Information, ne? So, und das heißt, der nächste Schritt aber, ne, der Patientin geht aus meinem Zimmer raus, man selber schnauft erstmal durch, das ist so jetzt hart. Patient geht dann nach vorne und einen neuen Termin machen. Und da ist eigentlich der Punkt, ja, wo das Team in der Praxis sagen könnte, schauen Sie mal, wir haben noch was, was Ihnen vielleicht helfen kann, dass wir irgendwie das besser so einsortieren können. Das ist eine App, ja. So, und dann sind die auch nicht ganz so hilflos. Die Patienten dann so, ja, gehen Sie mal, ne? Sondern das gibt Ihnen noch eine Hilfestellung.
Ah, spannend. Ja? Also du gibst das dann an das Team ab, Kommunikation?
Also so, denke ich, wäre der beste Weg. Dass ich kann es ja nicht sagen, wie man es woanders macht, ja. Aber zumindest muss es situativ passen. Und das ist
total.
Also nur immer, dass Studien gut laufen, dass es sich sozusagen, der oberste Faktor ist immer Zeit. Ja, was Zeit kostet, wird nicht gemacht. Auch wenn es auf lange Sicht gut wäre. Also als Arzt.
Ja, total interessant, auch zu wissen, an welchem Punkt kommuniziere ich das wirklich. Also ich mache es halt so, ich meine, das ist eine andere Situation, da zählt Zeit, hat ist der höchste Wert. Insofern gibt es ja keine Zeit zu verlieren. Ich mache zum Beispiel so, dass ich keinen Neupatienten eine Liga verschreibe, sondern ich erstmal eine Beziehung zu ihm brauche, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Technologie von Menschen nur genutzt wird im Rahmen einer vertrauensvollen Beziehung. Und zu wissen, ich bin da im Hintergrund und sie dürfen auf keinen Fall das Gefühl haben, niemals, das ist so Mittel der zweiten Wahl oder ich werde damit weggeschoben, weil der andere keine Zeit hat. Und deswegen finde ich ja auch immer diese Versorgungslückenkommunikation ganz schwierig. Das kann man gegenüber Investoren vielleicht machen, aber nicht gegenüber Ärzten und Patienten. Hm. Wenn sie das nämlich so abspeichern, dann hat das eine andere Wertigkeit und nicht die Wertigkeit, die es eigentlich verdient. Und deswegen bin ich dafür, das immer in einem getragenen, sicheren Rahmen anzubieten. Und natürlich bei Lungenkarzinom umso mehr, wo platziere ich das? Ne? Darauf habe ich jetzt auch spontan keine Antwort. Aber ich glaube, auch da wird es nicht die eine Lösung geben. Für die eine Liga bei der Indikation XY kann man es beim Erstkontakt verschreiben, überhaupt kein Problem. Ich würde nur sagen, beim Tinnitus fällt mir jetzt mal so spontan ein, ja. Die sind froh, wenn sie relativ schnell was mitbekommen und da kann man das machen. Aber wenn jemand jetzt eine psychische Erkrankung hat, da bin ich jetzt auch nicht beim ersten Mal dabei. Und bei Onko muss man sicherlich auch nochmal denken, ob das dann doch nicht unbedingt im Erstkontakt der Arzt macht, sondern das Team übernimmt. Also sehr spannend.
Es ist super interessant, was du sagst, vor allen Dingen auch in Bezug, also ne, dass du sagst, Technologie muss eigentlich von jemandem kommen, dem man vertraut, wo schon eine andere Basis auch da ist. Wir haben jetzt nämlich zum Beispiel auch, war auch ein Learning für uns, festgestellt, dass wir ein bisschen einen Switch machen, uns gar nicht so sehr auf jetzt Onkologen und Onkologinnen oder Pneumologinnen konzentrieren, sondern eine ganz wichtige Gruppe für uns auch die Hausärztinnen und Hausärzte sind, weil die ganz oft die Patienten schon über Jahre hinweg begleiten. Dann bekommen die plötzlich so eine Diagnose und dann stehen die da und können eigentlich nicht mehr viel tun und sind aus ihrer ärztlichen Perspektive hilflos. Ganz oft gehen die Patienten und Patientinnen dann aber trotzdem wegen Nebenwirkungen etc. dann noch zu den Hausärztinnen. Und für die ist es ganz toll, dann sagen zu können, hey, ich kann jetzt zwar vielleicht mit meinem Wissen dir bei der Erkrankung selber gar nicht so massiv helfen, aber ich kann dich mit einer App unterstützen. Und dann können wir auch gemeinsam in den Austausch und Dialog gehen. Und das ist super spannend und auch ganz wichtig und macht, wenn man dann drüber nachdenkt, auch total Sinn. Ne? Ist aber zum Beispiel aus unserer Sicht total schwierig, weil wie erreichst du die? Also wie soll ich jetzt, also ne, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich also von der Kommunikation her an so eine Zielgruppe wie Onkologen und Onkologinnen rangehe, um denen zu erklären, dass es so eine App gibt, das ist eine Sache. Aber das jetzt auf alle Hausärztinnen zu verteilen, wo dann vielleicht einer irgendwie alle 3 Monate mal einen Lungenkrebspatienten mit hat, ist natürlich eine ganz andere Sache, auch vom Konzept her. Ja, wie macht man, also wie erklärt man der Welt überhaupt, dass es ein solches Produkt gibt? Das macht es nicht leichter.
Das ist, das, da können wir Tage drüber sprechen.
Da kommt, also weil wir gerade gesprochen haben, der erste Moment ist nicht der beste, ne, möglicherweise dafür. Und man muss sich vorstellen, als wir das geplant haben, ja, da haben wir überlegt, digitale Technik, ja, dass wir ja alles dynamisch erfassen können. Also dynamisch auch, ob jetzt jemand da jetzt 2 Wochen schon eine Therapie kriegt, ja, oder eine Woche davor, danach. Wir haben ja Kohortenvergleichsmöglichkeiten. Ne? Das heißt, wir können ja die Bahnmodelle, die ganzen Schritte uns anschauen, ne? So, und nicht also von dem Konzept wegkommen. Also ich bin zum Beispiel kein Freund der Lebensqualitätsmessung mit Fragebögen zu Zeitpunkt 1 und 2 in einer akuten Krebsbehandlung, weil ich denke, da kann man auch ein Foto machen und gucken, lächelt der dann nicht.
Ja.
So, also meine Meinung. Ne? Ja. Und das ist so. Das heißt, wir wollten eigentlich die Möglichkeiten nutzen, die die Digitalisierung uns bringt. Und sind aber durch die Diskussion im BfArM dahin gekommen, plötzlich eine randomisierte Studie zu machen beim Erstkontakt, ja, zu rekrutieren, was natürlich, also natürlich kollidiert das irgendwo, die Grundidee und das, was die Vorgaben wurden, ja, weil wir plötzlich am schwierigsten Punkt der Versorgungskette, nämlich beim Erstgespräch, versuchen,
übrigens, ja.
da gibt's doch eine App, ja, also.
Ja, also, ja. Ja, ja, total spannend und auch sicherlich ganz schön herausfordernd in der Kommunikation für die Ärzte, die dann das sozusagen auch in der Studie machen. Haben die Ärzte denn, ja gut, das können wir nochmal, das würde mich nochmal separat interessieren, die werden ja auch sicherlich sehr gebrieft sein, was sie sozusagen alles genau dann sagen in der Situation, in der Studiensituation.
Nein. Das muss man nicht sagen. Also die Prüfärzte, die da teilnehmen, die haben ja kaum genug Zeit bei der Initiierung so einer Studie irgendwie anwesend zu sein und sind dann, also die kommen dann rein und gehen wieder raus und haben dann Patienten und hier. Also das ist ja auch dieses Denken, dass irgendwo in diesem ganzen Apparat Zeit vorhanden wäre und sich jemand ganz intensiv mit sowas auseinandersetzt. Also in Teilen haben wir das natürlich bei Prüfärzten und Ärztinnen, die sehr eng mittlerweile an dieses Konzept gebunden und überzeugt, die ja, ne, so. Aber bei weitem nicht bei allen. Also würde ich jetzt
das in einer idealen Welt wäre das so. Nein, natürlich, ja, klar. Ja. Gibt's zum Ende hin noch einen, also ich könnte noch stundenlang mit euch weitersprechen, aber das geht ja leider nicht, aber gibt's noch einen Gedanken oder etwas, was ihr den, Thomas, du den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest und du auch an, das so zum Ende, was mir sehr wichtig, ja.
Soll ich dir das letzte Wort lassen, Mann, oder?
Erstmal Thomas, du hast
nee, das angesetzt. Okay. Du darfst los.
Okay, also das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, sehr motiviertes Team, ja, sehr schwieriger Weg, wie bleibt man motiviert, ja? Und was uns sehr erfreut hat, wir haben ja, wie gesagt, eine Kooperation mit Krankenkassen, ne? mit der Barmer Krankenkasse, mit der Knappschaft Krankenkasse, die also uns sehr unterstützen. Die Knappschaft Krankenkasse hat alle ihre Lungenkrebspatienten angeschrieben, ja, und den Angeboten nutzen nochmal die App. Und die Barmer hat uns die Möglichkeit gegeben, zusammen mit dem INAF-Institut, mit dem wissenschaftlichen Data Warehouse der Barmer Krankenkasse, mal auf alle Lungenkrebspatienten zu gucken und mal zu schauen, wie sind denn die Versorgungsdaten, die Barmer Krankenkasse ihrer Patienten hat, Patientinnen, und wie sind die Versorgungsdaten, die wir über die App erhoben haben, von Knappschaftsversicherern. Und da haben wir uns ein paar dieser Qualitätspunkte angeguckt. Also wie lange hat zum Beispiel Zeit zwischen Bildgebung und OP? Und sich vorstellen, wenn es zu lang ist, wächst der Tumor und man operiert vorbei.
Klar,
ja? Oder wie hoch war der Anteil der Leute, die eine molekulare Testung hatten und damit auch die Möglichkeit, neue zielgerichtete Medikamente zu kriegen. Ja? Und das für uns, also erstmal erschreckender ist, die Versorgung ist wirklich besser als wir dachten, ja, beide Kassen, ja, oder beide. Aber die Angaben sind identisch übereinander, ja. Also wir sehen exakt dieselben Prozentzahlen von den Angaben, die wir erhoben haben. Also Patienten sind in der Lage, die Angaben richtig zu machen. Wir können sie erfassen. Das ist erstmals, dass wir tatsächlich Versorgungsdaten in der Fläche sehen. Und wir konnten sie auch challengen gegen die Versorgung in Zentren. da ist der Anteil der molekularen Testung, ja, NGM und solche Sachen, viel höher. Das heißt, der Anteil der Patienten, die zielgerichtete Therapien kriegen, ja, ist dort besser, wesentlich höher als in der Fläche. Das heißt, unsere ganzen Annahmen werden bestätigt und das Zeug, also das, die App funktioniert und die Menschen geben auch die richtigen Sachen ein. Also, die richtigen Informationen im Sinne von, dass sie das können.
Mhm.
Und das ist gerade unsere Motivation, dass wir erstmals das darstellen können. Genau die Versorgungswege aufzeigen können, wo passieren die Fehler. Wir sehen, da wird ein Gespräch ausgelöst. Wir sehen, da wird eine Zweitmeinung angeregt. Ja, also das ist außerhalb der Studien. Das ist sozusagen die reale Versorgung über die assoziierten Krankenkassen. Ne? Das ist mein Schlusswort tatsächlich.
Das ist dein Schlusswort? Super, danke.
Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen das, was ich in der Mitte dieses Gesprächs auch schon mal gesagt habe. Ich glaube, wir, also alle, die in dieser Bubble sich befinden, haben immer ein ähnliches Ziel. Und das ist meistens, Dinge besser zu machen. Und ich glaube, wir kommen immer mehr dahin. Und das finde ich persönlich toll, dass wir die PatientInnen mehr in den Vordergrund stellen und viele Anwendungen dahingehend überlegt werden, wie können wir das besser machen? Also, ne, wie können wir Versorgungsqualität verbessern, aber auch, wie können wir tatsächlich was Sinnvolles auch für Patienten und Patientinnen tun? Das finde ich super wichtig. Und ich merke trotzdem einfach, ich komme ja aus so einer ganz anderen Welt, ja, also nicht Healthcare, und da ist Zusammenarbeit häufig sehr viel einfacher als in dieser Healthcare-Bubble, die wir hier so haben, wo echt viele Vorbehalte, finde ich, in ganz viele Richtungen sind. Und das, was Thomas eben gesagt hat, also unsere Erfahrung, wir arbeiten eng mit Kassen mittlerweile zusammen. Wir haben ein großes Netzwerk mit Fachgesellschaften etc. Wir haben viele Ärzte und Ärztinnen, die uns unterstützen, ganz häufig auch unentgeltlich, weil sie sagen, wir finden dieses Projekt toll und wir wollen das Projekt einfach weiter vorantreiben. Wir arbeiten genauso aber mit einem strategischen Partner zusammen, MSD, die uns also wahnsinnig viel Unterstützung bieten, auch gerade Zugriff auf eben dieses Netzwerk. Wir wären an ganz vielen Punkten nicht da, wo wir heute wären, wenn wir diese Kontakte nicht bekommen hätten. Das wäre für uns gar nicht möglich gewesen. Auf Easy Oncology-Seite arbeiten wir aber auch mit anderen Pharmaunternehmen zusammen und haben auch da Kooperationen. Das heißt, ich glaube einfach, dass das Ganze nur funktionieren wird, wenn alle zusammenarbeiten und wenn man versucht, gemeinsam Lösungen zu finden und nicht immer den anderen irgendwie, weiß ich nicht, die Butter nicht auf dem Brot gönnt, wie man das auch immer darstellen will. Und ich glaube, wenn wir wirklich was verändern wollen und wenn wir diese Technologien wirklich in die Fläche kriegen wollen, dann funktioniert es nur, wenn alle mitmachen.
Ja, Punkt. Dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Lieber Thomas, es hat mir ganz viel Freude gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Ihr seid ein tolles Team. Schön, dass es OncoHealth gibt. Und ich bin mir sicher, dass ihr noch viel weiterentwickeln werdet. Und ich wünsche euch weiter auf dem Weg zur Liga ganz viel Erfolg, dass ihr gut angenommen werdet, dass viele Kolleginnen und Kollegen davon erfahren und die Liga verschreiben und mit ihren Patientinnen und Patienten dann in Zukunft auch zusammen nutzen. Und ich hoffe, ich kann mit dem Videocast und dem Podcast einen Teil dazu beitragen und dass das dann in ein, zwei Jahren auch immer noch Kollegen hier ansehen und erfahren, wie die Anfänge waren. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Das war eine wunderschöne Therapiestunde auch für uns.
Echt? Und, okay, na gut, halt. So ein bisschen tue ich das wahrscheinlich immer. Danke dir für deine Zeit und dein Interesse an dieser Folge und verlinke natürlich OncoHealth, die Onco-App und auch noch ein sehr spannendes Video von Herrn Dr. Elter in den Shownotes und natürlich auch auf meiner Webseite. Zum Ende dieser Folge möchte ich nochmal in diesem Zusammenhang auf den MSD-Gesundheitspreis hinweisen. Das habe ich bereits in einer vorherigen Folge getan mit dem Professor Grant, wo es darum geht, neue innovative Projekte von Professionals in der Medizin zu unterstützen und sie mit einem Preis auszuzeichnen. Dieses Jahr ist das wieder der Fall im November und es wurden 10 Projekte ausgewählt. Schau sie dir an, du kannst noch bis Oktober deine Stimme abgeben. Dort sind viele interessante digitale Lösungen, die bereits in der Versorgung erste Erfolge haben und hoffentlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen mache ich sehr gerne an dieser Stelle Werbung dafür, dass die Gründerinnen und Gründer und auch Wissenschaftler eine richtige Bühne bekommen. Ich danke dir für deine Zeit und wo immer du auch bist, weißt du, sage ich immer, alles Gute. Bis dahin, Alexandra. Dieser Podcast wurde präsentiert von MSD Sharp und Dome GmbH. Vielen Dank.